Inforadio Podcast.
Gestern Abend, da konnte man aufhorchen, im ZDF kam der Medizinstatistiker Professor Antes zu Wort. Quintessenz des Interviews mit ihm über ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie. Stochern wir immer noch ziemlich im Nebel, was die Datenlage betrifft. Wer steckt sich wo an? Wo gibt's die meisten Infektionen? Wo die wenigsten? Die Politik, die trifft trotzdem Entscheidungen. Da werden Lockdowns verhängt, eine Bundesnotbremse basierend auf Inzidenzen. Wir alle müssen mit Einschränkungen leben, Ausgangssperren, Schulen zu, Schulen wieder auf. Die Kultur liegt seit einem Jahr brach und gleichzeitig wird über baldige Öffnungen, Sommerurlaube und laue Abende im Biergarten diskutiert. Dirk Brockmann ist Epidemiologe und Physiker an der Berliner Humboldt-Universität, aber auch tätig für das Robert-Koch-Institut. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Brockmann, also machen wir mal Butter bei die Fische. Wo stecken sich die meisten Menschen an? Was wissen wir da?
Ja, also da muss man differenzieren zwischen Orten, wo sich Menschen anstecken, oder auch Berufsgruppen, die das Infektionsrisiko erhöhen. Also das ist hoch differenziert und es ist tatsächlich so, dass die Datenlage besser sein könnte, als sie ist. Sie ist auch in verschiedenen Ländern unterschiedlich gut. Also, aber es gibt natürlich auch schon ganz viele Studien, die gezeigt haben, wo insbesondere Infektionsgeschehen stark ist. Also man kann da schon so ein Ranking machen. Man weiß, dass Schulen eine Rolle spielen. Man weiß auch schon seit Monaten, dass deshalb sind ja auch die Restaurants und Cafés etc. zu, dass in Innenräumen mit vielen Leuten Ansteckungsgeschehen gefährlich ist über die Aerosole. Also man weiß da schon eine ganze Menge.
Schulen, Sie haben es angesprochen, gelten als Infektionsherd, die sind aber im Prinzip offen. Kultureinrichtungen aber seit einem Jahr zu, obwohl es dort eigentlich keine Infektionen gibt. Ist das noch vermittelbar oder braucht es da jetzt ein Nachschärfen?
Ja, also man muss vermitteln tatsächlich, welche Bedingungen dazu führen. Und das sind halt ungeschützte Kontakte, die lange dauern in Innenräumen. Ne, immer wenn man das hat, dann ist das Infektionsgeschehen viel stärker als zum Beispiel, wenn man an der frischen Luft ist oder wenn man gut belüftete Räume hat oder wenn man halt Masken trägt. Es gibt also Bedingungen, die das reduzieren. Aber Innenräume sind halt schwierig. Und da muss man dann genau gucken, wann diese Bedingungen erfüllt sind und wann nicht.
Nun ist ja sozusagen in Mode gekommen, dass man auch soziale Brennpunkte stärker ins Visier nimmt, also Orte oder Wohnviertel, wo sehr viele Menschen zusammenleben, vielleicht auch mit migrantischem Hintergrund. Ist das gut, dass man die jetzt in den Blick nimmt?
Also was gut ist, dass man sich stark auf Kontaktnetzwerke fokussiert. Es kommt ja nicht nur auf Orte an, sondern letztendlich kommt es auf unsere Kontaktnetzwerke an. Wie groß sind Gruppen, die sich treffen? Ne? Deshalb ist auch Schulen Thema oder alles, wo viele Kontakte stattfinden. Zum Beispiel in Betrieben finden ja auch laut Umfragen der Cosmo-Studie der Uni Erfurt finden ja immer noch sehr viele Kontakte, ungeschützte Kontakte im Berufsleben statt, also wo sich Menschen in Großraumbüros treffen ohne Maske. Immer wenn diese Gruppengrößen groß werden, dann nimmt dieses Infektionsgeschehen und die Wahrscheinlichkeit solcher Superspreading-Events halt deutlich zu. Und da, egal wo, muss man halt mehr Fokus darauf legen, wie diese Netzwerke strukturiert sind, die Kontaktnetzwerke.
Unterm Strich, passen die Maßnahmen der Regierung zu den Daten oder müsste da was angepasst werden und wenn ja, wo?
Naja, die Maßnahmen jetzt in der Notbremse zum Beispiel, die legen ja zum Beispiel so eine Schwelle auf 100. Ja, das ist eine 100er Inzidenz, wenn es drüber geht, dann wird zugemacht, wenn es drunter geht, wird wieder aufgemacht. Das heißt, logischerweise pendelt sich das auf diesem hohen Niveau ein und es hält sich so eine Waage zwischen den Schließungen und Öffnungen. Genau das Gleiche würde aber auch bei einer viel niedrigeren Inzidenz passieren. Das heißt, ganz logisch, also es entbehrt jeder Logik, diese Schwelle so hoch zu legen, denn man könnte sie genauso gut auf eine niedrigere Inzidenz legen und das hätte genau die gleichen gesellschaftlichen Folgen, aber viel, viel geringere gesundheitliche Folgen, also Menschen, die auf den Intensivstationen landen oder daran sterben. Das heißt, die Kosten sind, die gesellschaftlichen Kosten sind bei einer 100er Inzidenzschwelle exakt die gleichen wie bei einer 35er oder einer 10er Inzidenz. Das macht keinen Unterschied, was unsere Einschränkungen eingeht. angeht. Nur die gesundheitlichen Folgen sind bei so einer hohen Schwelle viel, viel stärker.
Was ja auffällt in den Alten- und Pflegeheimen, da wurde viel geimpft. Dort gehen die Infektionszahlen massiv runter. Jetzt sind sozusagen die dran, die aktiv im Berufsleben stehen. Jetzt soll die Impfpriorisierung aufgeweicht werden. Sinnvoll?
Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll, denn es kommt ja darauf an, das haben auch verschiedene Modellierungen gezeigt, dass tatsächlich die Geschwindigkeit, mit der geimpft wird, die ja jetzt auch hochgeht, einen ganz starken Effekt hat. Aber eine Sache wird halt nicht sehr viel diskutiert, und das sind die Kinder. Also wir müssen halt jetzt auch sehr viel intensiver über die Kinder und Jugendlichen reden, die ja in der ganzen Diskussion komplett fehlen offenbar.
Die sollen ja oder könnten ab September möglicherweise geimpft werden. Sinnvoll?
Natürlich, ja. Jede Impfung ist sinnvoll.
Inforadio Podcast.